Wunderschönen guten Morgen zusammen, auch nochmals von meiner Seite. Es freut mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Auch nochmals vielen Dank für die entgegengebrachte Gastfreundschaft. Ich staune immer wieder, wie gastfreundlich unsere Geschwister hier in Deutschland sind. Da können wir uns in der Schweiz eindeutig eine große Scheibe davon abschneiden. Ich möchte heute Morgen etwas aus Matthäus 14 weitergeben. Eine Geschichte, ich habe gestern kurz nachgeschaut, ihr habt Ende April, hat Bruder Friedemann diese Geschichte aus Johannesevangelium gepredigt, die Speisung der 5000, Matthäus 14, Vers 13 bis und mit Vers 21. Ich möchte da einfach ein paar Aspekte daraus rausnehmen, was wir daraus lernen können, aus dieser Geschichte. Ich muss sagen, zu dieser Geschichte, es ist eines meiner Lieblingsgeschichten, noch nicht seit immer, aber seit kurzer Zeit. Ich liebe diese Geschichte und ich möchte gerne heute Morgen etwas sagen über Matthäus 14, 13 bis und mit Vers 21. Ich möchte auch gerne noch ganz kurz beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen dürfen wir uns heute Morgen versammeln in deinem Namen. Wie du sagst in deinem wunderbaren, kostbaren Wort, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du heute Morgen mitten unter uns bist, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort recht weiterzugeben in aller Einfachheit und Schwachheit, dass es einfach und verständlich ist für jedermann, dass dein Wort heute Morgen wirkt, dass du offene Ohren schenkst, dass sich jetzt jedermann, der hier ist, konzentrieren kann auf Gottes Wort. Du kennst die Herzen, du weißt, wo alle stehen, Herr, wo sie sind mit den Gedanken, mit ihren Sinnen, Herr Jesus. Ich bitte dich darum, dass sie ihre Ohren spitzen können, Herr Jesus, für Gottes Wort und dass jeder Einzelne, Herr, wie auch ich selbst, durch dein Wort heute Morgen gebessert werden kann, Herr. Schenk du Kraft, Gnade von oben, lass mich im Hintergrund sein, bist du im Vordergrund, wie auch alle anderen Brüder auf der ganzen Welt, die jetzt am Predigen sind, Gottes Wort, Herr. Hilf auch ihnen, Herr, und schenk auch ihnen viel Kraft und viel Gnade. Ich bete alles in deinem geheiligten Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Matthäus 14, ich möchte nur mal Vers 13 lesen. Da steht geschrieben, da das Jesus hörete, wich er von dannen auf einem Schiff in eine Wüste allein. Und da das Volk das hörete, folgte es ihm nach zu Fuß aus den Städten. Jesus ging in eine Wüste. Wir wissen aus den anderen Evangelium, dass er die Jünger dabei hatte, dass er mit den Jüngern unterwegs war. Und sie gingen in eine Wüste, das neben Bethsaida war. Das ist ein Ort an der Nordküste vom See Genezareth. Und sie gingen dorthin eigentlich wahrscheinlich, um Ruhe zu haben. Weil wo Jesus war, da sind immer wieder Menschen gekommen. Viele Menschen kamen zu Jesus. Und sie gingen dahin. Und das Volk hörte davon. Ich weiß nicht, warum sie genau wussten, dass sie dorthin gehen. Aber sie sind Jesus gefolgt. Das heißt in der zweiten Teil des Verses, und da das Volk das hörete, also sie haben davon gehört, dass Jesus dahin gegangen ist, folgte es ihm nach zu Fuß aus den Städten. Und es ist immer interessant, wenn man über Jesus Christus redet, dass Menschen, sie nehmen Großes auf sich, nur um zu Jesus zu kommen, um Jesus zu begegnen, um Jesus zu hören, um von Jesus geheilt zu werden. In Matthäus sieht man, dass er viele Kranke geheilt hat. In Markus 6 heißt es, und er fing an, eine lange Predigt. Also die Menschen sind gekommen und sie sind sogar in die Wüste gegangen, wenn Jesus in der Wüste war. Weil Jesus war nicht irgendjemand wie du und ich, sondern er war, wie wir wissen anhand der Heiligen Schrift, Gott offenbart im Fleisch. Und die Menschen sind gekommen, sie kamen zu Jesus. Ich denke, die Motivationen der Einzelnen waren unterschiedlich. Aber sie wollten zu Jesus kommen und sie sind zu ihm gekommen in die Wüste. Einfach noch nebenbei erwähnt, das ist das einzige Wunder, das Jesus getan hat, das in allen vier Evangelien erwähnt wird. Die Speisung der 5000. Also ich denke, nicht ohne Grund, warum genau weiß ich nicht, aber vielleicht, weil es etwas Wichtiges ist, was der Herr uns vielleicht mit dieser Geschichte oder mit diesem Wunder, das er tat, aufzeigen und vielleicht auch sagen will. Es ist nicht ein Wunder, das nur einen Einzelnen betroffen hat, sondern es ist ein Wunder, das Tausende von Menschen genau gleichzeitig davon, in dem Sinn, sie haben es erfahren am eigenen Leibe. Es heißt im Vers 21, ich lese kurz den Vers, die aber gegessen hatten, der waren bei 5000 Mann ohne Weiber und Kinder. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen es waren, wie viele tausend. Ich spreche einfach, es waren Tausende von Menschen. Spielt gar keine Rolle, wie viele es waren, aber es waren sehr viele Menschen, die da zu Jesus kamen in der Wüste und die dann auch gespeist wurden und gesättigt wurden, jeder einzelne von ihnen. Wir lesen Vers 14 und Vers 15. Und Jesus ging hervor und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselbigen und heilete ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, dies ist eine Wüste und die Nacht fällt daher. Lass das Volk von dir, dass sie hin in die Märkte gehen und ihnen Speise kaufen. Jesus ging hervor, er sah diese große Volksmenge. Das war wahrscheinlich schon noch ein Anblick. Er war in der Wüste, wir dürfen nicht vergessen, er war in der Wüste. Jesus war in der Wüste. Und er sieht da eine riesen Volksmenge, die zu ihm kommt. Und das ist so wunderbar bei Jesus, wenn wir lesen im 14, und es jammerte ihn derselbigen, wo Jesus diese Menschen gesehen hat, wo zu ihm kamen, es jammerte ihn derselbigen. Ein großer Unterschied von dem lebendigen Gott zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt ist, Gott macht keinen Unterschied. Gott interessiert sich nicht, ich sage jetzt mal dafür, wer du bist, was du genau getan hast, sondern Gott jammerte, er kümmert sich um jeden Menschen. Der lebendige Gott interessiert sich für jeden einzelnen Menschen, ob er ein Mörder, ein Dieb, ein Vergewaltiger, ein Lügner, ein Betrüger ist, spielt gar keine Rolle. Wenn er den Menschen sieht, er sieht einen verlorenen Sünder. Und aus diesem Grund, auch wenn wir hier lesen, und es jammerte ihn derselbigen. Jesus Christus ist nicht egal, was mit dir passiert. Jesus Christus ist nicht egal, was mit deinen Mitmenschen passiert. Jesus Christus ist nicht egal, was mit irgendeinem Menschen passiert. Er ist auf diese Welt gekommen aus Liebe, hat das Kreuz auf sich genommen, diesen ganzen Leidensweg. Er war 33 Jahre circa, war auf der Erde, das ist nicht so eine kurze Zeit. Ich bin gerade mal 28 Jahre alt, also hätte ich noch ein paar Jahre vor mir. Und wenn wir auch die Evangelien lesen, Jesus hatte nicht eine einfache Zeit, kann man sagen. Er wurde nicht auf Händen getragen, obwohl er der verheißene Messias war, obwohl er der verheißene Nachkomme Davids war, wo ja das Volk Israel eigentlich schon lange darauf gewartet hat, haben sie ihn ja nicht aufgenommen, sie haben ihn abgelehnt, wie wir wissen anhand der Heiligen Schrift. Und man sieht so schön im Vers 15, wenn wir Vers 15 lesen, am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, dies ist eine Wüste und die Nacht fällt daher, lass das Volk von dir, dass sie hin in die Märkte gehen und ihnen Speise kaufen. Man sieht so diesen Kontrast von dem lebendigen Gott zu einem normalen Menschen wie ich und du, wie wir sind. Nämlich die Jünger, sie sorgen sich um vergängliche Dinge. Sie denken, oh, es wird Abend, und wir haben nicht genug Essen dabei. Was machen wir? So, sie sorgen sich um die vergänglichen Dinge. So dieser Kontrast. Jesus sieht die Menschen, es jammerte ihn. Und dann kommen die Jünger am Abend und sagen, Jesus, schick diese Menschen weg. Wir haben nicht genug Essen dabei. Und ich denke, das betrifft auch uns sehr oft. Es wäre wahrscheinlich gelogen, wenn wir sagen würden, egal mit wem ich zu tun habe, mit welchen Menschen, es jammert mich diese Menschen. Ich habe immer große Sorgen. Ich kann von mir sprechen, oftmals sind mir die Menschen egal. Oftmals denke ich genau gleich wie die Jünger. Ich sehe nur die Sorgen dieser Welt, was diese Menschen betrifft. Aber ich sehe nicht das wahrhaftige Problem, ihr Sündenproblem, das sie haben mit dem lebendigen Gott. Jesus Christus sagt in Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht mögen töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in die Hölle. Liebe Menschen, es ist ein großer Unterschied, ob man vielleicht mal zum Abend nichts zu essen hat oder wenn man stirbt und in die Hölle geworfen wird. Das ist eigentlich eine ganz andere Sorge, die man haben müsste. Ihr lebt hier in Deutschland, wir in der Schweiz, und wir können ja alles versichern, was wir nur versichern wollen. Ich kann meine Zähne versichern, ich kann meinen Finger versichern, ich kann mein Auto versichern. Man kann alles absichern, was? Man kann eine Lebensversicherung abschließen. Die Menschen, sie sichern sich ab. Sie haben ihr Sparbuch mit Tausenden von Euro oder Franken drauf. Und sie lassen sich wiegen in falscher Sicherheit. Und sie machen sich keine Gedanken darüber, dass wenn sie heute sterben, wohin sie kommen. Nämlich, wenn sie nicht Vergebung ihrer Sündenschuld haben, dann kommen die Menschen in die Hölle. Und das ist vielleicht nicht, was man einem wünscht. Ich wünsche das keinem Menschen, nicht mal meinem größten Feind. Nicht mal diesen Menschen, die mich vielleicht nicht so mögen, was ich auch nachvollziehen kann, wenn mich jemand nicht so mag. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, wenn ein Mensch stirbt, ich sage mal, wenn er alles abgesichert hat, was bringt ihm das, wenn er stirbt ohne Jesus Christus? Am Ende des Tages bringt ihm das genau gar nichts. Und wir wissen auch anhand der Heiligen Schrift, zum Beispiel im Römer steht, darum preise Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Gott preiset seine Liebe gegen uns. Er liebt den Menschen, jeden Einzelnen, so wie er ist. Und er will nicht, dass jemand verloren geht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der lebendige Gott so ist, weil er hatte auch sehr viel Geduld mit mir und ich glaube, er hat auch sehr viel Geduld mit dir gehabt, mit den meisten von euch. Musste er Jahre warten, Jahrzehnte musste er warten. Und es gibt viele Menschen da draußen, die sind schon sehr alt und wohlbetaget. Und sie lehnen Jesus Christus immer noch ab. Aber was für ein gnädiger und geduldiger Gott, der nicht einfach sagt, es ist vorbei. Das ist auch ein großer Unterschied. Wir würden oft sagen, jetzt ist es vorbei. Aber der Herr hat immer noch Geduld mit ihnen. Weil er nicht will, dass sie verloren geht. Weil er weiß, wo die Menschen hinkommen, wenn sie Jesus Christus nicht haben. Und das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ich finde es eine gute Frage, wenn man Menschen fragt, was denkst du ist das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann oder passieren kann in seinem Leben? Und die meisten, die nennen dann vielleicht irgendwelche Ereignisse, wo Menschen das Leben lang plagen, vielleicht Misshandlungen oder so. Und das ist furchtbar und es passieren viele schlimme Dinge auf dieser Erde. Das ist so, traurigerweise. Aber es gibt immer Hoffnung, solange der Mensch lebt. Es heißt im Sprüche, ich weiß nicht mehr welches Kapitel auswendig, dort steht geschrieben, wenn der Gottlose stirbt, ist Hoffnung verloren. Und genau aus diesem Grund ist auch die Hölle das Schlimmste, was einem passieren kann, weil es keine Hoffnung mehr gibt. Es gibt keine Hoffnung mehr auf bessere Zeiten, auf Besserung, dann ist es vorbei. Es gibt keine zweite Chance, es gibt einfach keine Hoffnung mehr. Und nur schon aus diesem Grund ist das das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und das sieht man hier so schön, diesen Kontrast von Jesus, wo er das Volk sieht, es jammert ihn und dann sieht man die Jünger, die diese Menschen wegschicken wollen, weil sie nur die weltlichen Sorgen dieser Welt sehen. Sie haben nichts zu essen. Gut, wir lesen weiter in Vers 16. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht Not, dass sie hingehen, gebt ihr ihnen zu essen. Es sind da Tausende von Menschen, sind da bei Jesus, sie bleiben bis zum Abend bei ihm. Gewisse haben vielleicht was dabei gehabt zu essen, vielleicht schon aufgegessen, gewisse nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie schafft man es, oder die Jünger, sie kommen ja zu Jesus und sie hauen ihn ja auf an dieses an, betreffend diesem Problem, wegen, dass sie nicht genug zu essen haben, dass sie hingehen sollen, Speise zu kaufen. Und Jesus sagt ihnen, es ist nicht Not, dass sie hingehen, gebt ihr ihnen zu essen. Wir öffnen kurz im Lukas Kapitel 9. Dort ist genau die gleiche Geschichte, aber ich finde das noch interessant. Ich möchte nur Vers 10 lesen, Lukas 9, Vers 10, auf der Seite 115. Dort steht geschrieben, und die Apostel kamen wieder und erzählten ihm, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und entwich besonders in eine Wüste bei der Stadt, die da heißt Bethsaida. Also Jesus hat seine Jünger ausgesandt, sie kamen zurück und Jesus ging mit ihnen dann in diese Wüste, wo dann eben das Wunder von der Speisung der 5000 vonstatten ging. Aber wir lesen hier, und die Apostel kamen wieder und erzählten ihm, wie große Dinge sie getan hatten. Also sie kamen zu Jesus und sie haben ihm erzählt, Herr, schau mal, was wir alles getan haben. Ich habe das getan, ich habe einen Kranken geheilt, ich habe einen Teufel ausgetrieben. Und es steht hier so schön formuliert, wie große Dinge sie getan hatten. Den Fokus auf sie. Nicht, sie haben nicht gesagt, das hast du getan, Herr. Ich habe das getan. Und wenn wir das so im Hinterkopf haben und jetzt wieder in Matthäus lesen, wo Jesus ihnen sagt, es ist nicht nur, dass sie hingehen, gebt ihr ihnen zu essen. Also sie sind zu Jesus gekommen, haben ihm erzählt, was für große Dinge sie alles getan haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ja gut, dann gebt ihr ihnen zu essen. Und das können sie ja nicht, das wissen wir. Aber es ist immer interessant, wie der Herr schnell auch den Hochmut, wenn man vielleicht auch mal was erlebt, wenn der Herr einen vielleicht auch mal für etwas gebrauchen kann, wie er einem immer wieder demütigt und auf den Boden der Tatsachen stellt, dass man immer wieder erkennt, ich selbst kann gar nichts, sondern der Herr ist es, der es kann. Da steht jetzt hier Matthäus nicht geschrieben, aber es heißt zum Beispiel in Markus, dass Jesus sagt den Jüngern, sie sollen nachschauen, was vorhanden ist. Sie sollen schauen gehen, was denn so im Umlauf ist, ob jemand was dabei hat. Weil es heißt im Vers 17, sie sprachen, wir haben hier nichts, denn 5 Brote und 10 Fische. Wir öffnen hier kurz zu Johannes 6, das habt ihr Ende August mal gehört, die hier waren. Johannes 6, ich möchte nur das eine Detail da vorlesen. Auf der Seite 163. Wir lesen da nur Vers 8 und Vers 9. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 10 Fische, aber was ist das unter so viele? Also die Jünger, Jesus hat ihnen gesagt, schaut nach, was im Umlauf ist, was hier ist. Und eben der Petrus sagt dann zu Jesus, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 10 Fische, aber was ist das unter so viele? Wenn wir jetzt wieder zurück zu Matthäus gehen, ich finde da dieses Wort so schön im Vers 17, sie sprachen, wir haben hier nichts, denn 5 Brote und 10 Fische. Wenn wir uns überlegen oder uns versuchen vorzustellen, dass es waren Tausende von Menschen und es waren nur 5 Brote und 2 Fische vorhanden. Und sie sagen hier, wir haben hier nichts, denn 5 Brote und 10 Fische. Nichts, das ist nichts unter Tausende von Menschen. Was bringen ihnen 5 Brote und 2 Fische für Tausende von Menschen? Das ist im Verhältnis, wenn man das so versucht, sich vorzustellen, ist das nichts, wie sie hier auch sagen, wir haben hier nichts, denn 5 Brote und 10 Fische. Also eigentlich ist das nichts, das sie haben. Sie haben etwas, ganz, ganz wenig. Aber das, was gefordert wird und das, was vorhanden ist, wenn man das gegenüberstellt, ist es nichts. Ich lese kurz 18 bis und mit Vers 21. Und er sprach, bringet mir sie her. Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 10 Fische, sah auf den Himmel und dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und huben auf, was übrig blieb, von Brocken 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, der waren bei 5000 Mann ohne Weiber und Kinder. Jesus sagt, bringet sie mir her. Sie bringen ihm diese 5 Brote und 10 Fische und das Volk soll sich hinsetzen. Jesus bricht das Brot, gibt es seinen Jüngern und die Jünger geben sie schlussendlich dann dem Volk. Man kann sagen, Jesus benutzt weniges, nichts, er benutzt das Wenige, was vorhanden ist und er vermehrt es. Er nimmt etwas, was vorhanden ist, und Gott vermehrt es dann, dass alle, die dort sind, gesättigt werden und niemand mehr hungert. Und sie huben ja 12 Körbe voll am Schluss auf, was ja, ich gehe schwer davon aus, viel mehr war als das, was sie zu Anfang hatten. Also der Herr hat sie sehr reichlich gesegnet, er hat es sehr reichlich vermehrt und er hat darauf geschaut, dass alle genug hatten. Ich möchte heute Morgen den Fokus dieser Geschichte hauptsächlich auf Vers 18 legen, weil wir aus diesem Vers extrem viel lernen können für unser persönliches Leben und wie wir auch, ich sage mal, verstehen können und lernen können, wie Gott arbeitet. Weil Jesus sagt hier, und er sprach, bringet mir sie her. Noch kurz möchte ich noch erwähnen, schau, ich liebe diesen Jüngling, den wir gelesen haben in Johannes 6. Ich liebe diesen Jüngling. Er hatte 5 Brote und 2 Fische. Wir wissen nicht, warum er diese 5 Brote und 2 Fische dabei hatte. Aber wahrscheinlich war nicht seine Idee, ich nehme das mit und gebe das dann diesen Leuten und dann werden Tausende davon gespeist. Vielleicht hatte er seine Pläne mit diesen 5 Broten und 2 Fischen. Vielleicht war das eine Brot für seine Mutter, das andere für seinen Vater, für seinen Onkel, Tante, vielleicht für Freunde, die er besuchen wollte. Wir wissen nicht, warum er die dabei hatte. Aber er hatte sie dabei. Es ist auch für mich sehr schwer vorstellbar, dass er der Einzige war, der etwas dabei hatte. Es waren ja Tausende von Menschen dort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Jüngling der Einzige war, der etwas dabei hatte. Aber vielleicht war er der Einzige, der die Bereitschaft hatte, das Wenige, was er hatte, zu geben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. Vielleicht bist du nicht irgendwie hochstudiert, vielleicht kannst du nicht gut reden, vielleicht kannst du nicht gut gestikulieren, vielleicht bist du nicht so die kommunikative Person. Vielleicht würdest du von dir sagen, ich kann ja gar nichts, ich habe ja gar nichts zu bringen, was ich dem Herrn geben kann. Schau, egal wie wenig du hast, egal wie wenig es mag sein oder nach außen ausschauen, die Frage ist immer, hast du die Bereitschaft, das Wenige dem Herrn zu geben? Und dieser Jüngling hatte die Bereitschaft, er hatte nicht viel. 5 Brote und 2 Fische, was ist das? Das ist nichts. Und du hast vielleicht auch nichts, was du geben kannst dem Herrn. Und es geht hier nicht um Essen, was du dem Herrn geben sollst, sondern es geht um dein Herz. Es heißen Sprüche, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. In erster Linie sollen wir dem lebendigen Gott immer unser Herz geben. Egal wie zerbrechlich, wie schwach, wie schmutzig es auch sein mag. Wir sollen unser Herz dem Herrn Jesus geben, wir sollen es ihm weihen. Jeder von uns hat Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, bis sie abgelaufen ist, bis der Herr uns nach Hause holt, wenn du von neuem geboren bist. Aber du hast Zeit, die du dem Herrn geben kannst. Du hast deine Pläne. Du hast vielleicht eine Familie, du hast vielleicht eine Arbeit, du hast vielleicht deine Hobbys, du hast vielleicht deine Aktivitäten. Aber die Frage ist trotzdem, die sich stellt, bist du bereit, die Zeit, die du hast, zur Verfügung dem Herrn Jesus zu geben oder bist du nicht bereit? Es muss nicht viel sein. Vielleicht hast du 2 Stunden Zeit in der Woche. Aber der Herr kann auch 2 Stunden reichlich segnen und benutzen und daraus etwas Großes machen. Es mag vielleicht scheinen, dass es nichts ist. Auch mit dem, was wir haben. Es muss nicht nur das Geld sein. Ich weiß auch, der Herr benutzt auch Geld. Ich habe auch schon von Zeugnissen gehört, dass Christen das biblische Prinzip gelebt haben, dass sie Menschen in Not geholfen haben. Mit Geld. Wir wissen, wir wohnen hier in Deutschland, in der Schweiz. Die meisten Probleme werden mit Geld gelöst. Nicht alle, Aber viele Probleme, man kann doch einige Dinge tun, wenn man Geld zur Verfügung hat. Und die haben dieses Prinzip gelebt, diese eine Gemeinde. Und dadurch, dass sie das gegeben haben, hat eine Seele zum Glauben gefunden. Bist du bereit, auch hier finanziell oder diese Dinge, die du hast, dem Herrn zur Verfügung zu stellen? Hast du die Bereitschaft? Weil wir alle haben unsere eigenen Pläne. Vielleicht denkst du, nein, Herr, ich gebe dir 2 Brote, kannst du haben. Aber der Rest gehört mir. Und ich, wie gesagt, ich liebe das an diesem Jüngling. Er hat einfach alles gegeben. Obwohl es nichts war, er hat es einfach gegeben. Wir dürfen nie vergessen, wenn Jesus sagt, und er sprach, bringet mir sie her. Jesus ist ja nicht irgendjemand, der sagt, gib mir alles, was du hast. Du sollst, wenn du etwas gibst, du sollst es dem Herrn geben. Jesus sollst du es geben, weil nur Jesus kann es vermehren. Es bringt nicht viel, wenn du es an irgendjemand anderem gibst. Der kann es nicht vermehren. Aber der Herr kann es sehr wohl vermehren. Der Herr kann das Wenige, das du hast, gebrauchen für etwas Großes, dass vielleicht Tausende von Menschen auch gesättigt werden können, die vielleicht einen seligen Durst haben, einen seelischen Hunger. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was uns zurückhält, das Wenige, was wir haben, dem Herrn zu bringen. Ich denke, eine Möglichkeit ist, wenn man nicht weiß, was Jesus daraus machen kann. Schau, ich habe früher oft geglaubt, das, was ich habe, das ist gar nichts. Und der Herr, weil es so wenig ist, der Herr kann das gar nicht gebrauchen. Das ist falsch. Das ist ein Irrtum. Der Herr kann alles gebrauchen, egal wie wenig das ist. Auch wenn es nichts ist, der Herr nimmt es und macht was Großes daraus. Ich denke, das ist ein Punkt oder eine Möglichkeit, was einem hindern kann, das, was man hat, dem Herrn zu geben. Wenn man nicht weiß, was der Herr daraus machen kann. Wir müssen immer uns daran erinnern, wer Jesus ist, wer er wirklich ist. Er ist der lebendige Gott. Wenn du mal abends, wenn es dunkel ist und keine Wolken sind und man den Sternenhimmel sieht, das ist ja gewaltig. Ich liebe das. Ich liebe den Sternenhimmel. Der ist so herrlich, so wunderbar. Und du glaubst, dass der lebendige Gott das machen konnte. Aber wir glauben oft nicht, dass wir das, was wir haben, er gebrauchen kann. Das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Wir glauben, dass Jesus Menschen aus der Hölle erretten kann. Aber wir glauben nicht, wenn wir das, was wir haben, ihm geben, dass er es gebrauchen kann. Und eine andere Möglichkeit ist, die es natürlich wahrscheinlich in den meisten Fällen zutrifft, dass Jesus sagt zu jedem oder auch wie zu den Jüngern, bringet mir sie her, dass wir einfach nicht wollen. Wir haben unsere eigenen Pläne. Wir sagen, schau Jesus, ich gebe dir den Sonntagmorgen und das war's dann. Damit musst du dich begnügen oder wie auch immer. Aber wir sagen einfach, ich will nicht. Wir haben den freien Willen, wir müssen nicht. Der lebendige Gott zwingt niemanden zu etwas. Das ist ja auch schön und das ist ja auch, Liebe ist immer aus freiem Willen, sonst ist es keine Liebe, sonst ist es Zwang. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen, und dass wir wirklich versucht sind in aller Einfachheit und Schwachheit. Und das ist nicht, dass man eines Tages in seinem Christenleben mal sagt, Herr, ich gebe dir das. Sondern man muss jeden Tag aufs Neue immer wieder die Bereitschaft haben, Herr, hier, nimm das Wenige, was ich habe und mach was draus. Weil wenn wir diese Geschichte hier so anschauen, wenn wir zum Beispiel im Alten Testament lesen, das Volk Israel, da hat der Herr einfach Manna vom Himmel regnen lassen. Jesus hätte diese 5 Brote und 2 Fische gar nicht gebraucht. Jesus braucht mich nicht und er braucht auch dich nicht, um Menschen zu erreichen, dass sie zum Glauben an Jesus finden. Er ist der lebendige Gott. Er könnte sie auch so erreichen. Aber er will dich brauchen. Und er will, dass das wenige, was du hast, dass du es ihm zur Verfügung stellst. Er sagt, bringet mir sie her. Das sagt der Herr. Er will dich brauchen. Auch wenn er dich nicht braucht. Ich möchte kurz drei Stellen anschauen. 1. Chronik, Kapitel 22. Wir öffnen kurz. Wir lesen da Vers 23 auf der Seite 620 im Alten Testament. Einfach drei Beispiele aus dem Wort, wo einfache Beispiele oder zwei, wo zwei Personen, indem sie in Bereitschaft hatten zu geben, das, was sie hatten, dem Herrn. Und bei einem Beispiel, wo die Person nicht bereit war, das zu geben, was er hatte, dem Herrn zu geben. Ich lese nur Vers 23 von 1. Chronik 22. Arnan aber sprach zu David, nimm dir und mache mein Herr König, wie dir es gefällt. Siehe, ich gebe das Brandopfer, das Rind zum Brandopfer und das Geschirr zu Holz und Weizen zum Speisopfer. Alles gebe ich. Das ist dort, wo das Volk Israel geschlagen wurde mit Pestilenz und David bei der Tenne Arnan seinen Altar aufrichtet. Und Arnan hat die Bereitschaft, alles, was benötigt wird, für dieses Opfer dem Herrn zu bringen. Er stellt alles, all sein Hab und Gut stellt er zur Verfügung. Er sagt ja so schön, alles gebe ich. Was für ein Vorbild. Er hatte die Bereitschaft, alles zu geben. Wenn wir zu Lukas 21 gehen, auch eine bekannte Stelle von dieser armen Witwe. Lukas 21 auf der Seite 142 im Neuen Testament. Dort steht geschrieben, er sah aber auf und schaute die Reichen, wie sie ihre Opfer einlegten in den Gotteskasten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr, denn sie alle eingelegt. Denn diese alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt zu dem Opfer Gottes. Sie aber hat von ihrer Armut alle ihre Nahrung, die sie hatte, eingelegt. Also diese arme Witwe, die hatte alles, was sie hatte, hat sie einfach dem Herrn gegeben. Man könnte sagen, ist ein bisschen unweise, ist nicht so vernünftig, würde unser Menschenverstand sagen. Aber ich glaube, wenn man wirklich die Bereitschaft hat, alles dem Herrn zu geben, das ist richtig gut, das ist wunderbar, wenn man das hat. Weil der Herr kann es gebrauchen, er kann es vermehren und der Herr schaut sehr wohl für die Seinen. Wir kommen noch zu Matthäus 19, noch die letzte Stelle. Matthäus 19, Vers 20. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, was fehlt mir noch? Jesus aber sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wenn wir diese Geschichte lesen, wissen wir, das war ein reicher Jüngling und Jesus sagt ihm hier, wenn du vollkommen sein willst, dann gib alles, was du hast, verkaufe es, gib's den Armen und folge mir nach. Also er wird auch aufgefordert, was er hat, dem Herrn zu geben. Und ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass wir das wissen, wenn wir etwas geben, dass wir es immer dem Herrn geben. Wie schon gesagt, zum Beispiel auch im Kolosser 3,23, wir kennen den Vers, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir sollen es in erster Linie immer für Jesus Christus tun. So, kommen wir nochmal zurück zu Matthäus 14. Ich lese nochmal Vers 18. Und er sprach, bringet mir sie her. Und ich möchte euch wirklich ermutigen heute Morgen, bringet das, was ihr habt, eure Talente, eure Zeit, euer Vermögen, was auch immer, seid bereit, es dem Herrn zu geben. Der Herr wird es nicht immer fordern. Vielleicht, der Herr sagt auch, du kannst das schon behalten. Aber die Frage ist immer, haben wir die Bereitschaft, es dem Herrn zu geben? Nehmen wir an, dieser Jüngling hätte diese Bereitschaft nicht gehabt. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Jesus, wie gesagt, er hätte sie auch so speisen können, ohne diese 5 Brote und diese 10 Fische. Aber er hat einen Jüngling gebraucht, einen einfachen Jüngling. Wir kennen nicht mal seinen Namen, dass Tausende von Menschen gesättigt wurden. Und ich kann dir sagen heute Morgen, Jesus kann auch dich gebrauchen, dass Tausende von Menschen erreicht werden, dass Tausenden von Menschen geholfen wirst. Aber das Kriterium ist, bist du bereit, diese 5 Brote und 10 Fische, die du hast, dem Herrn zu geben, oder bist du nicht bereit? Und dort scheitert es bei uns Christen, dass wir oftmals nicht mehr die Bereitschaft haben, das, was wir haben, einfach den Herrn zu geben. Schau, wir sind in Chur, wir sind hier ein kleiner Haufen, wir sind eigentlich als ganze Gemeinde hier, und ist ja eigentlich lächerlich, wer wir sind. Wir sind nichts, wir können auch nichts bewirken. Aber das, was wir haben, können wir dem Herrn geben, im Glauben, dass der Herr es gebrauchen kann, der Herr uns nutzen kann, um andere Menschen zu erreichen mit dem Evangelium der Gnade Gottes. Und so will ich auch euch heute ermutigen, dass auch ihr wirklich seid bereit, das dem Herrn zu geben, was ihr habt, und wisset, dass der Herr es gebrauchen kann. Egal wie wenig du von dir hältst. Es ist sehr gut, wenn man wenig von sich hält. Es ist sehr gut, wenn man nicht viel von sich hält. Egal wie klein du bist, egal für ein kleiner Wurm oder eine kleine Made, wie es auch im Wort steht, wir sind, der Herr kann dich gebrauchen. Wenn wir Biografien lesen von diesen Männern, die Jesus nachgefolgt sind, ohne Kompromiss, das waren keine speziellen Menschen. Das waren nicht die fleißigsten, nicht die diszipliniertesten, nicht die intelligentesten, nicht die hochbegabtesten. Sie hatten aber die Bereitschaft, das, was sie hatten, Jesus zu geben. Und das macht den Unterschied, lieber Bruder und lieber Schwester. Ob du bereit bist, das, was du hast, dem Herrn zu geben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, bringet mir sie her. Bringet das, was ihr habt, dem Herrn Jesus. Legt es in seine Hände, im Wissen, dass er, der lebendige, wahrhaftige Gott, es gebrauchen kann. Nicht so, wie wir denken. Der Herr braucht uns nicht so, wie wir uns das vorstellen. In unseren Gehirngespinsten oder Szenarien, die wir manchmal in unserem Kopf haben. Ich gehe dann dahin und dann habe ich ein Gespräch und führe diesen Mensch zu Jesus. Die meisten Bekehrungen, die wir erleben dürfen, die laufen ganz anders ab, als wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen einfach bereit sein, das dem Herrn zu geben, was wir haben, mit dem Wissen und Glauben, dass es der Herr gebrauchen kann. Und auch ihr, lasst euch gebrauchen. Die Not ist groß, liebe Geschwister. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen uns aber auch keinen Druck auferlegen. Wir können ja sowieso nichts. Es spielt gar keine Rolle, ob du jetzt 100-mal am Tag in Nagold bist oder einmal im Monat. Der Herr kann dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort führen. Es spielt keine Rolle, ob du irgendwo auf einer Bank sitzt, in einem Altersheim jemand besuchen gehst oder einen kurzen Halt bei der Tankstelle machst. Der Herr Jesus kann dich auch dort gebrauchen, egal wo du bist, bei der Arbeit, bei deiner Familie, bei deinen Freunden. Egal wo du bist, du musst nur die Bereitschaft haben, alle Zeit bereit zu sein, das, was du hast, dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und wir müssen ihn machen lassen. Weil, wenn wir das lesen hier, das Wunder, die Jünger haben ja nichts gemacht. Und der Jüngling hat ja auch nichts gemacht. Er hat es nur zur Verfügung gestellt. Aber der das Wunder getan hat, war Jesus. Jesus hat es vermehrt. Und Jesus kann das, was wir haben, er kann es vermehren. Und er wird es vermehren, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Er hat es getan. Und wenn Menschen zum Glauben finden, wenn Menschen errettet werden, dann ist es Gottes Werk. Wir können keine Menschen vor der Hölle retten. Das kann nur Jesus. Jesus errettet Menschen vor der Hölle. Jesus hat auch dich errettet vor der Hölle. Ja, das ist eigentlich die kurze Botschaft, die ich heute Morgen weitergeben wollte, dass wir einfach das, was wir haben, diesem Aufruf, dieser Aufforderung Jesu folgen, wo er sagt, bringet mir sie her. Amen.